In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Storytelling und wie du das Storytelling mit deiner Marke verbinden kannst. Da habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen und bin froh, dass du hier bist, Wolfgang Jung vom Team Digital. Vielleicht in der Kürze, wo Wolfgang gleich noch ein bisschen was ergänzen kann. Er ist Gründer von der Agentur Team Digital, Speaker, Moderator, Buchautor und noch vieles mehr und hat über 25 Jahre Erfahrung im Bereich Storytelling. Wir beide haben uns über eine gemeinsame Weiterbildung kennengelernt und ja, für meinen Teil kann ich zumindest sagen, ich habe direkt das Gefühl, die Sympathie hat gepasst. Und ja, Wolfgang, wenn du noch irgendwas ergänzen kannst, du kennst dich selber ja schon ein bisschen länger als ich, dann darfst du das gerne tun.
Ja, danke Felix. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dein Gast zu sein. Das mit der Sympathie gebe ich direkt mal zurück. Das war auch in der Arbeitsgruppe, habe ich direkt gemerkt, dass es jemand, der genau meine Philosophie teilt, und bist du ja deutlich jünger, du kannst ja mein Sohn sein, locker, ja. Aber ich habe gemerkt, dass auch jemand, der schon verstanden hat, dass man, wenn man gibt, auch irgendwann zurückbekommt. Das ist auch meine Philosophie. Also insofern vielen Dank für die Props und gerne an dich zurück und nochmal danke für die Einladung. Ja, du hast eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Ich stelle mich auch eigentlich ungern so ein bisschen in den Fokus. Ich mache halt total viel. Ich sage immer zu den Menschen, wenn ihr was über mich erfahren wollt, unter Wolfgang Jung oder unter Jung Digital, das ist ja so ein bisschen der Hashtag, mit dem ich unterwegs bin, findet ihr alles über meine Personenmarke. Und unter Team Digital findet ihr alles über unsere Agentur. Und viel mehr sage ich dazu gar nicht, weil ich finde so, also ich denke, so pitchen muss man an der Stelle gar nicht. Genau. Ja, genau. Ich habe da eher die Philosophie, ich gehe gerne mit Wissen raus. Die Leute können von mir auch echt viel bekommen und viel abzapfen, weil am Ende kommt das alles wieder zurück. Das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzen würde zu deiner tollen Anmoderation, ist, dass ich auch Podcaster bin, genau wie du, zusammen mit dem Marco Young aus Berlin. Grüße gehen raus, mein Lieber. Er ist, glaube ich, im Urlaub im Moment noch. Habe ich den Podcast Jung und Young. Das bot sich ja an, weil mein Nachname Jung und sein Nachname Young. Und dann haben wir lange philosophiert und dann sind wir auf diesen kreativen Output gekommen, zu sagen Jung und Young. Und wir reden so ein bisschen in der Meta-Ebene über Marketing-Themen, über Purpose, über AI, KI etc. Aber du hast es schon ganz richtig gesagt, meine Leidenschaft ist gutes Marketing und meine Leidenschaft sind gute Texte und Storytelling. Ich liebe Storytelling. Und so sind wir zwei auch zusammengekommen. Ich habe ja im zarten Alter von, ich glaube, 57 beschlossen, ich mache nochmal eine Weiterbildung. Und so sind wir zusammengekommen. Ja. Ich denke, lebenslanges Lernen sollte halt nicht nur ein Schlagwort sein, sondern tatsächlich gelebt werden. Ja, und jetzt sitze ich hier bei dir und bin ganz gespannt, was für Fragen du hast, weil ich glaube, du weißt mindestens schon genauso viel wie ich.
Oh wei. Ja, da bin ich gespannt. Ne? Wie gesagt, Thema Storytelling war für mich immer so ein Bereich. Ich komme ja ursprünglich aus dem Maschinenbau. Fairerweise hat man da mit dem Storytelling relativ wenig zu tun. Und bei mir kam so der Einstieg ins Marketing eigentlich, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, die Kunden kommen vielleicht nicht mehr, wie es vor 20 Jahren war, von alleine und haben einem die Tür eingerannt, sondern es sind von links und rechts sind immer mehr Unternehmen rausgekommen und im Endeffekt hat nachher der Preis die Entscheidung getroffen. Also da haben sich, keine Ahnung, 4 Unternehmen nachher an einen Tisch gesetzt und im Endeffekt hat der Preis nachher den Auftrag bekommen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, das muss doch vielleicht anders gehen. Bin dann über verworrene Wege in den Marketingbereich reingekommen. Habe auch da gesehen, dass uns da, glaube ich, auch eine Gemeinsamkeit teilt. In deiner Agentur, ihr habt auch Typo 3 als Haupt-CMS, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau. Also ja. Wir machen auch WordPress, Joomla und so weiter, aber okay. Wir sind zertifizierte. Oh, jetzt darf ich da gar nichts Falsches sagen, weil ich bin ehrlicherweise nicht in der Lage, dir Details zu erklären. Aber Fakt ist, wir machen seit, ich glaube, 15 Jahren oder wie lange es Typo 3 gibt, eigentlich im Wesentlichen das, weil unsere Kernzielgruppe B2B-Unternehmen sind, so Mittelstand, kleiner Mittelstand bis Konzerngröße. Und da ist es tatsächlich so, dass Typo gerade in einem heterogenen IT-Umfeld, also hast eine SAP-Anbindung oder irgendwas, ist es dann doch deutlich stärker als jetzt WordPress oder so.
Ja, also die Erfahrung habe ich da auch gemacht. Habe vorher quasi mit Content-Management-Systemen nie Erfahrung gehabt, nie Berührung gehabt. Und in der Agentur, wo ich 2 Jahre gearbeitet habe, die haben auch hauptsächlich Typo-3-Entwicklung gehabt und auch Eigenentwicklung vorangetrieben. Und meine Website zum Beispiel ist dann auch aus den Gründen eine Typo-3-Website geworden, weil ich einfach das Backend super stabil finde, die Art und Weise vom Aufbau. Aber das soll ja nicht Thema von heute sein, sondern eher das Thema Storytelling. Und da ist für mich ganz einfach die Frage, wenn jetzt irgendwer noch gar nichts mit Storytelling zu tun hat, unabhängig von der Art und Weise, wo man es jetzt macht, sei es die Website, eine Landingpage oder vielleicht eine Keynote. Was wäre denn in deinen Worten so, Storytelling einfach erklärt.
Ja, also der Einstieg in Storytelling, wenn du wirklich Leute hast, die gar keine Vorstellung haben über die Methode und über die Technik sozusagen, dann erkläre ich immer, Storytelling ist ein englischer Begriff, setzt sich zusammen aus zwei Worten, nämlich Story und Telling. Und es bedeutet auf Deutsch übersetzt Geschichten erzählen. Und es geht darum, Geschichten zu erzählen, wie der Name schon sagt. Und das aber im Unternehmenskontext. Also das bedeutet, das Pendant sozusagen oder das Gegenüber ist klassisches Faktenmarketing.
Ja.
Also ich habe 17 Mitarbeiter, wir haben von 8.30 Uhr bis 16.30 Uhr offen und so weiter. Ne? Also du nennst irgendwelche Fakten, um Menschen mit Fakten zu überzeugen. Ich sage immer, wir haben uns so ein bisschen weiterentwickelt vom Homo Erectus oder vom Homo Sapiens so zum Homo PowerPoint. Also wir wussten über 49.970 Jahre, dass eigentlich alle wichtigen Informationen immer in der Geschichte gesteckt haben. Das war schon am Lagerfeuer so bei den Neandertalern und ging dann weiter. Und ich meine, alle großen Überlieferungen, die es in der Weltgeschichte gibt, inklusive der Religionen, und das ist völlig egal, ob man sich den Koran anschaut, die Bibel oder whatever, die buddhistischen Lehren, sind immer Stories, sind immer auf einem Geschichtenmuster aufgebaut. Das bedeutet, irgendwann haben Menschen gemerkt, wenn ich eine Geschichte erzähle und ich schaffe es vielleicht noch, das emotional zu verpacken, dann kriege ich die Menschen sehr nah an mich ran, dann funktioniert das gut. Und im Business-Kontext ist es eben so, ich sage dann immer, wie gesagt, die Entwicklung vom Homo Sapiens zum Homo PowerPoint, weil so vor 30 Jahren kam PowerPoint und dann haben alle irgendwie gedacht, ich klatsche jetzt mal 80 Fakten auf eine Folie, ja, und dann werden die Leute kaufen. Fakt ist aber, dass Menschen von Geschichten sehr, sehr viel intensiver, sehr viel leichter und sehr viel nachhaltiger abgeholt werden als von Faktenmarketing.
Ja, auch Thema Abspeichern von dem Ganzen ist ja auch ein ganz anderes Thema. Also du hattest ja eine Keynote, wo du mal irgendwann einen Link geteilt hast. Also ich würde auch nachher in die Shownotes alles Mögliche mal reinpacken an Links, was du so zur Verfügung stellst. Mhm. Da hast du was geteilt, wo es auch darum ging, eine lange Liste kennen wir ja alle von Keynotes. Die einen bauen halt wirklich jedes einzelne Wort da rein und lesen quasi ab. Und die anderen, die haben dann so einen Satz und erzählen dann die Geschichte um den Satz drumherum und untermalen den halt mit Bildern, mit visuellen Elementen, sag ich jetzt einfach mal. Und da hast du ja gesagt, ich wette, von euch kann sich keiner, wenn wir hier rausgehen, diesen Satz merken und mehr oder weniger wiedergeben. Und hast dann aber ein Beispiel im Storytelling-Format gebracht, wo man direkt, also dieses Thema, wo dann diese Gänsehaut hochkommt, weil man weiß, genau da bin ich jetzt und der nimmt mich jetzt mit. Und das sind ja die Sachen, die nachher auch hängen bleiben. Und ja, so war es im Maschinenbau zu meiner Zeit. Da wurde auch nur davon gesprochen, wie schnell ist der Roboter, wie schnell oder wie viele Punkte können gesetzt werden. Aber das ist ja im Endeffekt nur das, was übertragen wird. Aber das will der Kunde ja nicht hören oder lesen. Der will ja ein Ergebnis und das gilt es halt dann aufzubauen.
Ja, also ich sage mal so, es gibt Produkte, da ist Faktenmarketing sinnvoll, durchaus. Aber es gibt im Umkehrschluss überhaupt kein Produkt, das nicht emotional aufgeladen werden kann mit einer guten Geschichte. Also wenn ich vor 200-300 Leuten spreche, so, und ich spreche ja sehr oft, du hast es ja gesagt, ich habe mal neulich durchgezählt, so etwas über 100 Keynotes und meistens so vor Industrie oder Verbänden oder Unternehmen. Ja. Ich habe auch heute wieder eine tolle Buchung. Ich freue mich schon. Grüße gehen an ITB, nicht diese Touristikbörse, sondern Softwareunternehmen, die mich heute gebucht haben. Da fahre ich nach Heidelberg demnächst und darf auch da wieder die Keynote halten. Und oft kommen dann Menschen zu mir und sagen, ja, okay, das war zum Beispiel genau bei ITB, beim letzten Mal war es konkret so. Da kam jemand und sagt, ja, aber wir machen Schrauben. Was soll ich denn zu Schrauben Emotionales erzählen? Wie soll ich denn da Storytelling machen? Ich meine, 3x8, ich bin jetzt kein Experte, ja, bin kein guter Handwerker, aber eine 3x8 verzinkte Kreuzschlitzschraube ist halt eine 3x8 verzinkte Kreuzschlitzschraube. Und ohne jetzt da ins Detail gehen zu wollen, konnte ich auch die davon überzeugen, dass mit ein paar Argumenten, dass es eigentlich kein unemotionales Produkt gibt. Es gibt Produkte, da brauchst du ein bisschen mehr Fakten und es gibt Produkte oder da interessieren dich die Fakten mehr und es gibt Produkte, die sehr emotional sind. Also Beispiel, ich möchte jetzt keine Marke nennen, aber ein sehr teures sportliches Cabriolet, ja, ein Sportwagen als Cabriolet, dafür gibt es keinen faktischen Grund. Also das braucht kein Mensch. Ja. Dafür musst du dir sozusagen emotionale Beweggründe zurechtlegen. Das kannst du, und da brauchst du ein bisschen mehr Storytelling. Bei einem USB-Kabel, da ist es halt so, das kaufst du in der Regel erstmal die Funktion. Deswegen sind da die Fakten ein bisschen wichtiger. Also wie viel ist das USB Lightning oder ist das Standard 3, 4? Wie viel Datenrate? Es gibt ein paar Menschen, die haben eine emotionale Beziehung zu ihrem USB-Kabel, aber die sind komisch, den klammer ich jetzt mal aus. Ja. Aber grundsätzlich, und das ist, glaube ich, die wichtige Botschaft, es gibt kein unemotionales Produkt und du kannst jedes Produkt mit der Technik von Storytelling, die wir ja gemeinsam mit dem lieben Uwe und dem Bernie, Grüße gehen raus, das ist ja sozusagen, sind ja unsere Mentoren in der Ausbildung, die wir aber und ich im Laufe der Zeit auch auf 4 Punkte runtergeschraubt haben, sodass du wirklich mit 4 Schritten im Prinzip jedes Produkt und jedes Unternehmen in so eine Heldenreise packen kannst.
Ja, und vor allem auch jede Person aus dem Unternehmen. Also das finde ich ja auch noch einen wichtigen Punkt, den hatten wir in dem letzten Call, wo es ja auch darum geht, viele Unternehmen suchen ja dieses sogenannte Alleinstellungsmerkmal und dann wird überlegt, was hat jetzt unser Produkt, was die anderen nicht haben. Aber oft ist es ja das Entstehungs- oder der Entstehungsprozess. Ich hatte jetzt einen Kunden im Gespräch, wo wir auch dran waren, die Unternehmensstory aufzubauen oder seine Personal Brand Story aufzubauen. Und dann fiel irgendwann ein Satz, dass er bei der Firma, bei Karmann, um jetzt da einfach mal die Marke zu nennen, was jetzt heute VW ist, der hat das Fünfachsfräsen in das Unternehmen reingebracht und hat das mit einem Team von 3 Leuten aufgebaut. Und das kann ja genau die Story, wer jetzt irgendwie Verbund zu diesem Auto hat oder zu dieser Marke hatte, das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Und im Endeffekt hat jeder irgendwo so einen gewissen Weg, den er gegangen ist und der ist einzigartig. Und den gilt es halt irgendwo rauszukristallisieren. Dann natürlich noch ein bisschen gepaart mit den Produktdetails. Aber im Endeffekt besitzt hier jedes Unternehmen seine eigene Marke, seine eigene Story, wie es halt dahin gekommen ist und was es halt von den anderen unterscheidet.
Ja, also ich mache das immer so im Workshop, das kann ich, oder im Vortrag, das kann ich dir gerne und deiner Audience auch mal erklären. Wenn ich dann vor einer größeren Menge Mensch stehe, dann sage ich zu den Leuten, also ich gehe meistens ins Publikum und frage eine Person, beispielsweise jetzt dich, und sage, du, wer bist du? Und dann sagen die Leute, ich bin der und der, arbeite da und da. Und dann sage ich, okay, lass uns mal einen Versuch machen. Und zwar möchte ich, dass du dich mal so an deine Kindheit erinnerst, so die allerersten Momente. Meistens ist das so mit 3, 4, 5, erinnert man sich wirklich bewusst an irgendwelche Sachen. Kindergarten, Vorschule, dann ging es irgendwie in die Schule, dann ging es später in die weiterführende Schule. In der ganzen Zeit haben dich vielleicht, so Gott will, hoffentlich deine Eltern begleitet. Mhm. Und so baue ich ganz kurz diese Story auf. Und am Ende lande ich an dem Tag, wo wir gemeinsam da stehen und er oder sie ist als Einzige aus der Menge aufgestanden und steht jetzt mit mir da und ich sage, und jetzt stehst du hier mit mir und ganz ehrlich, und jetzt mal alle im Raum, glaubt ihr, dass irgendjemand hier im Raum, egal ob das 200, 300, 600 oder ich habe schon vor 2.500 Leuten gesprochen, glaubt ihr, dass irgendjemand im Raum exakt die gleiche Geschichte hat? Also erzählt mir bitte nicht, es gäbe nichts Einzigartiges in eurer Geschichte. Ja. Es gibt immer was zu erzählen in jeder Geschichte. Und das nächste Beispiel, was ich an der Stelle nehme, ist immer, dass ich sage, geht mal nach London. Da gibt's die Baker Street. Und die heißt Baker Street, weil da 70 Bäckereien nebeneinander sind, ja. Und wenn jeder Bäcker exakt das Gleiche machen würde und die Story sich null unterscheiden würde, gäb's keinen Grund für 70 Bäckereien. Also jedes Unternehmen, egal ob Schraube, Bäckerei oder wer immer, und auch jede Person hat eine eigene Geschichte. Und mit Storytelling schaffst du es eben da, diese Punkte auch rauszuarbeiten und so, dass eine emotionale Bindung zum Rezipient, also zum Zuhörer, zur Zielgruppe dann entsteht.
Bringt einen ja auch ziemlich direkt auf die Webseite, dass halt da auch viele Unternehmen so ein bisschen das Problem haben oder die Schwierigkeit haben, eine gute Kommunikation auf der Webseite aufzubauen, um die Zielgruppe abzuholen. Da scheitert es ja oft auch schon in der direkten Ansprache. Und ja, auch da gibt es ja die Möglichkeiten, erstmal zu gucken, wer ist überhaupt die Zielgruppe. Ich meine, spricht ja jeder Marketer drüber, du musst deine Zielgruppe kennen. Aber dann halt auch rauszufinden, wie kommuniziert deine Zielgruppe, wie spricht die, wie fühlt sie sich überhaupt abgeholt und angesprochen. Und deswegen, das kann ja auf alles, das ist ja das Schöne irgendwie an dem Storytelling, was ich jetzt auch erst in den letzten 1,5 Jahren oder konzentriert jetzt in den letzten Wochen lernen durfte, dass es halt völlig egal ist, über welches Medium du kommunizierst oder über was du kommunizierst. Wenn du es halt irgendwie schaffst, in eine gute Story reinzupacken, dann bleibt es halt im Kopf. Und das im übertragenen Sinne ist natürlich auch das, was jedes Unternehmen erreichen will. Du möchtest ja in dem Relevance Set deiner Audience drin sein oder in diesem Entscheidungsset, sag ich mal, von deiner Zielgruppe drin sein, wenn die irgendwann an dem Punkt sind, wo die eine Dienstleistung aus deinem Portfolio benötigen oder ein Produkt, dann willst du natürlich die Person sein, das Unternehmen sein, was halt dann rausgepickt wird.
Genau, das, also ja. Geschichten bleiben erwiesenermaßen. Jetzt habe ich leider tatsächlich das Beispiel nicht im Kopf, also ich weiß nicht genau wer, aber wir können es in die Shownotes packen. Erwiesenermaßen bis zu 22 Mal länger im Kopf als Fakten. Ja. Deswegen sage ich zu den Leuten auch, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, dann habt ihr wahrscheinlich vergessen, wer ich bin und wie ich heiße. Aber ja. Ihr wisst noch, du hast damals den Storytelling-Vortrag gehalten und in den Momenten, in denen ich sie emotional abhole mit Textbeispielen, mit Videos, an die Sachen erinnern die sich. Und das ist auch genau das, was mir passiert. Also die Leute kommen und sagen, Mensch, ich habe sie vor 3 Jahren schon mal gesehen. Da hatten sie damals das Beispiel mit den Trucks von Volvo. Ich hatte früher immer das Beispiel von Van Damme, der rückwärts auf den Volvo-Trucks in die Sonne fährt, wo Volvo mit signalisiert hat, weil der größte Pain, und übrigens, das ist auch die Brücke zu dem, was du gesagt hast, Storytelling kommt immer nach Story-Listening.
Ja.
Das ist einfach so. Also du musst wissen, was ist der Pain, also was ist der Bedarf meiner Zielgruppe. Marketing generell passiert immer dann, wenn Bedarf da ist. Und manchmal weiß die Zielgruppe schon, dass sie einen Bedarf hat, manchmal auch nicht. Ja, aber beispielsweise war es bei Volvo so, die hatten festgestellt, das größte Problem für Trucker ist nicht stundenlang geradeaus zu fahren. Das größte Problem für die ist dann, wenn sie angekommen sind nach 20 Stunden Fahrt oder solange sie eben durften, dann millimetergenau rückwärts zu fahren, um dann irgendwie die Ladung zu löschen und so weiter. Ne? Und daraus haben die einen Storytelling-Spot gemacht. Kann ich sehr empfehlen. Einfach mal Van Damme suchen und Volvo Trucks bei YouTube. Hat, glaube ich, mittlerweile paar 20 Millionen Views.
Boah,
Wahnsinn. By the way, ist natürlich aufwendig produziert und Van Damme hat sicherlich auch 2,50 Euro gekostet. Aber wenn du das mal auf die Media-Spendings umrechnest, ist es alleine deswegen schon profitabel. Aber es gibt auch ein Making-of bei YouTube über das Video. Und da sagt der Marketingverantwortliche von Volvo, dass in den ersten 6 Monaten nach Ausstrahlung des Spots, das hatten die als Kinowerbung gebucht, ausschließlich, der lief neben Fernsehen, dass in den ersten 6 Monaten 70% mehr Nachfrage nach dem System waren. Also die haben tatsächlich definitiv Umsatz darüber gemacht, dass sie Menschen emotional berührt und begeistert haben, nämlich Verantwortliche für solche Systeme. Ja. Also das ist eben genau der Punkt. Und du musst aber wissen, was ist der Pain meiner Zielgruppe? Was möchten die Leute? Was ist ihr Wunsch? Und so weiter. Ich habe immer ein Beispiel. Ich sage immer, schreibt bitte nicht auf eurer Website, wir haben 28 Außendienstmitarbeiter, weil das interessiert kein Mensch. Das ist Ego-Bashing. Ob ihr 28, 2 oder 2000 Außendienstmitarbeiter habt, interessiert mich nicht, wenn es um Service geht. Ich möchte wissen, wann wird der Service gemacht.
Ja.
Also in 6 Stunden, in 8 Stunden. Ich habe gestern ein Beispiel gesehen, ich habe mich so gefreut, ich habe direkt gescreenshottet. Ja. Und deswegen nenne ich dieses Unternehmen auch gerne mal hier, weil da gehen die Props wirklich raus. Die BKK Firmus, das ist eine Krankenkasse, die hat auf ihrer Kontaktseite ganz groß oben drauf stehen, wir sind telefonisch für Sie da. Und der Klassiker wäre so gewesen, in den Zeiten von bis, bitte beachten Sie, Mittwochmittag nicht und so weiter.
Ja.
Und die haben da stehen, wir sind telefonisch für Sie da, mit maximal 3-mal klingeln. Und ich bin Mega. Da, ja, ich bin da Kunde und ich habe das ausprobiert und es ist tatsächlich so. Ja. Und ich habe, mein Arzt hat mir vor kurzem mal gesagt, ja, also wir hatten da was angefordert bei denen, weil ich hatte da eine neue Karte bekommen, längere Geschichte. Aber da hat er gesagt, die waren tatsächlich sofort da. Also das ist genau die Information, die ich brauche. Und das gibt mir Sicherheit. Menschen suchen immer Sicherheit. Und wenn ich da hinschreibe, wir sind telefonisch, wir Sie erreichen, mit maximal 3-mal klingeln. Kann jeder gucken, BKK Firmus, steht das auf der Kontaktseite.
Mega.
Wahnsinn. Ja, toll.
Ja, und du hast ja direkt noch was damit erschlagen. Du hast ja eine Challenge aufgemacht. Also genau. Da entsteht ja automatisch in uns, also ich glaube, jeder hat so einen gewissen Wettbewerbs... So einen kleinen Jungen, ein kleines Mädchen in sich drin, was halt irgendwie auf Wettbewerb abfährt. Und wenn du willst sie ja challengen, du willst ja herausfinden, ob du jetzt derjenige bist, bei denen eine Firma klingelt.
Genau.
Also mega Sache.
Also deswegen sage ich auch immer, schreibt nicht, wir haben 28 Außendienstmitarbeiter auf die Website, sondern schreibt, wir sind für Sie da in, Klammer auf, schreibt bitte nur die Stunden hin, die ihr auch einhalten könnt. Ja,
ja, klar.
Klammer zu, 6 Stunden zum Beispiel oder was weiß ich, 12 Stunden, ist ja egal. Also ich sage eben realistisch die Zeit, die ich brauche, um sowas zu lösen, so ein Problem.
Ja.
Aber wenn ich dann sage, 3-mal klingeln, dann ist es natürlich eine Benchmark. Ja.
Ja.
Entschuldigung.
Alles gut.
Ja.
Ja, mir ist da gerade noch so ein Gedanke gekommen, den ich habe heute Mittag meinen neuen Gärtner angelernt, fährt auf 4 Rädern über die Wiese.
Okay.
Weil ich mich letzte Woche schwarz darüber geärgert habe, dass ich, ja gut, dann hast du hier noch ein Meeting, da noch ein Meeting, dann bist du da mal an Rasenmähen kommst, dann brennt der Ballon von oben, dann glühst du weg auf dem Grundstück. Und da habe ich gedacht, so, ich habe da keine Lust mehr drauf, dann gebe ich jetzt lieber das Geld aus. Was ich aber nicht wollte, ausdrücklich, waren diese komischen Nägel in die Erde zu klopfen, die ich mir dann Ende vom Jahr beim Vertikutieren wieder da rausziehe.
Mit also musstest du so ein GPS-Modell dann irgendwie, ne?
Ja. So, und dann bin ich auf eine Seite gekommen, auch da ist der Marke jetzt erst, die Marke erstmal egal, war eine der ersten, die mir angezeigt wurde. Der Preis hat mich direkt angesprochen, war so ganz psychologisch 1 Euro unter der vierstelligen Marke. Und die haben damit geworben, dass das Anlernen quasi mit GPS, mit der Fernbedienung, du fährst den MIM-Handy einmal um das Grundstück, um die Grenze drumherum und alles andere kennt er von alleine. Es kommt nur hinzu, ich habe noch einen kleinen Sohnemann, der jetzt nicht unbedingt vor allem Angst hat. Ich möchte jetzt nicht, dass der Teil hochhebt und dann sich die Finger abschneidet. Da haben sie einen Clip gehabt, wo sie so einen kleinen Igel auf der Wiese platziert haben, so einen Stoffigel, wo der auch vorher stehen geblieben und drumherum gefahren ist. Ja, war ich natürlich direkt getriggert. Bei mir dauert so eine Kaufentscheidung in der Regel dann auch nicht so lange.
Bei mir auch nicht.
Teil hat gar nicht letzte Woche Freitag und eben habe ich den festgemacht, habe das Grundstück einmal eingelesen und im Endeffekt hat der ganze Spaß, lass es eine Stunde sein, gedauert, wie ich sonst für den Mähen gebraucht habe. Und jetzt brummt der Teil bei mir über die Wiese und mäht.
So. Und du bist glücklich und emotional mit dem Unternehmen verbunden. So, alles richtig gemacht sozusagen.
Ja. Und jetzt habe ich eben schon Story geschrieben, weil wir haben so ein Neubaugebiet, wo sind alle ungefähr in einem Alter, die Kiddies alle in einem Alter. Und da wird schon mal rumgefrotzelt, wer wann am Mähen ist und was weiß ich was. Und da hatte ich ein Bild von meiner Kaffeetasse und einem Stück Kuchen geschickt und geschrieben, ich bin gerade am Rasenmähen. Und hatte den Kollegen dann draußen unterwegs, wo ich mir gedacht habe, das ist genau das, womit ich verschwende halt keine Zeit für Zeug. Ich meine, gibt ja Leute, um Gottes Willen, die machen das total gerne. Aber für mich ist das einfach verlorene Lebenszeit, wenn ich hinter dem Rasenmäher herlaufe, wenn das ein anderes Teil einfach macht und ich in der Zeit aber Geld verdienen kann.
Aber siehst du, Felix, das ist ein super geiles, hätte ich fast gesagt, super schönes Beispiel, wie du als Unternehmen rangehen solltest. Also dieser Hersteller, der sollte sich halt mal überlegen, natürlich ist bei so einem Produkt, es gibt es Fakten, die du mitteilen musst. Also wie viel Quadratmeter kann der mähen? Keine Ahnung, wie viel Grad Böschung und so weiter. Was da alles, ich bin jetzt auch nicht der Experte davon. Aber was du eigentlich ja kaufst, und das ist immer dieses berühmte Bohrmaschinenbeispiel, wo die Leute immer sagen, Menschen, die eine Bohrmaschine kaufen, was kaufen die denn? Ja. Die kaufen eigentlich nicht die Bohrmaschine, sondern das Loch. Und eigentlich kaufen sie nicht mal das Loch, sondern am Ende kaufen sie die Belohnung, wenn das Bild gerade da hängt und deine Frau kommt rein und sagt, Mensch, Felix, hast du super gemacht, ja. Also die Bohrmaschine ist dein Held sozusagen. Und in dem Fall ist es so, was kaufst du mit dem Rasenmäher? Du kaufst dir die Zeit, die Freiheit, auch dieses zufriedene Gefühl. Und by the way, ich habe noch keinen. Ich war die ganze Zeit in der Entscheidung, aber ich glaube, wir werden da off-topic nochmal reden.
Können wir gerne machen.
Ich bin die ganze Zeit in der Entscheidung noch. Aber ich habe auch immer so gedacht, okay, auch diese, also ich habe sowohl einen Staubsaugerroboter im Haus, als auch, Achtung, kein Joke, ich habe einen Fensterputzroboter. Ja, richtig, richtig geil.
Okay.
Vielleicht kannst du da deine Frau auch nochmal sozusagen auf die Roboterschiene ziehen.
Kauf aber die direkt.
Was ich sagen wollte ist, ich finde es unfassbar beruhigend, wenn dieser Staubsauger bei mir durch die Wohnung fährt. Ja. Und er macht da sauber und dann fährt er mal dahin, dann dreht er sich wieder rum. Ich könnte da stundenlang zugucken. Ja. Und ich glaube, bei mir wäre das im Rasen genauso. Also mit einem Stück Kuchen im Garten zu sitzen, Tasse Kaffee und dem zuzugucken, das ist Lebensqualität. Und ganz ehrlich, was kaufen die Leute, wenn sie so einen Roboter kaufen? Natürlich einen akkuraten Schnitt und so, aber sie kaufen im Endeffekt Lebenszeit. Und damit kannst du so tolles Storytelling machen. So, so tolles Storytelling, wo du genau, eigentlich hast du es ja schon gemacht, ne? Wo du genau diese Geschichte aufbaust. Der Pain ist, ich habe keine Lust, dauernd mit dem Rasenmäher durch den Garten zu donnern. Das ist laut, das stinkt, im Sommer ist es heiß, im Frühjahr, im Herbst ist es kalt, dann regnet es, dann klebt das Zeug. So fahre ich eben, ich weiß aber auch, gleichzeitig werden die Bedenken abgeholt durch die Geschichte mit dem Igel und so weiter, ja?
Ja.
Also total gut und da kann man Storytelling ansetzen, wie immer. Storytelling geht immer.
Ja, und das ist, glaube ich, auch das, wo sich viele Marken oder gerade eher ein bisschen zurückhaltende Marken oder besonders meine Zielgruppe im Bereich Maschinenbau, die halt noch wenige Berührungspunkte damit hatten. Aber auch da, ich hatte jetzt einen Kunden im Bereich Vorrichtungsbau, der auch schon Gast bei mir im Podcast war, wo es auch darum geht, ja, wir verkaufen halt Vorrichtungen für die Betriebsmittelkonstruktion oder für die Betriebsmittelherstellung. Und da haben wir jetzt auch den Punkt auf die Webseite gepackt, der auch nachweislich aus den Zahlen raus hervorgeht, dass die Vorrichtung von Ihnen 33% der Taktzeit einspart, um halt auch direkt wieder, worum geht's den ganzen OEMs, den ganzen Fahrzeugherstellern? Die wollen in einer möglichst geringen Zeit bei möglichst niedrigen Betriebskosten viele Teile produzieren. Und so geht es ja im Grunde genommen jedem. Du kannst denen ja auch eine Vorrichtung verkaufen, sagst ja, die Qualität ist 1A und die macht 10 Teile in der Stunde. Ja, aber wenn der 12 Teile in der Stunde braucht, dann nützt dem die Vorrichtung halt nichts.
Aber da siehst du ja. Ein gutes Beispiel, du kannst Storytelling immer anwenden. Ich habe jetzt von dem, was du gerade erzählt hast, nur rudimentär was verstanden und es ist nicht mein Metier, ich habe kein Produkt vor Augen. Trotzdem weiß ich als Storyteller, ich kann zu diesem Unternehmen gehen, das du gerade gesagt hast, das ja vermutlich diese Vorrichtungen baut, die schneller sind oder effizienter sind.
Ja.
So, und kann sagen, okay, jetzt gehen wir einfach die 4-Schritte-Formel durch. Und ich verrate das immer gerne im Podcast, du hast einen Protagonisten, das ist in dem Fall das Unternehmen, das diese Vorrichtungen baut. Ja, also nicht dein Kunde, sondern dessen Kunde. Das genau. ist der Protagonist. Dann hat der ein Ziel, der möchte gerne 12 Einheiten in der Stunde machen. Der hat ein Problem, der hat ein Ziel, er möchte gerne diese 12 machen. Momentan ist er zu langsam. Und die Lösung ist eben dein Kunde, der als Mentor hingeht und sagt, du, ich habe dich verstanden, ich weiß, was dein Problem ist.
Ja.
Ich kann das für dich lösen. Und dann kann er natürlich sagen, wir haben die und die Taktrate und die Qualität und weiß ich, was da alles für Dinge wichtig sind auch nachher in der Kaufentscheidung, die man nachlagern kann. Aber im Endeffekt kann er erstmal überlegen, was ist denn eigentlich das, was der Kunde kauft? Der kauft endlich die Taktfrequenz oder endlich die Stückzahl, die er braucht, in der super Qualität. Und dann zu überlegen, wie packe ich das in die Storytelling-Technik-Formel, das ist halt total easy und es geht immer.
Ja. Ja, du kannst halt ja in dem Bereich auch weiterspinnen, bei vielen, die halt sagen, wo es darum geht, in den Leichtbau reinzugehen. Ja, die haben ja erstmal nichts davon, wenn das Endprodukt leichter ist als das, was die vorher hatten. Die haben aber nachher was davon, wenn du sagst, das Produkt, was wir dir verkaufen, amortisiert sich über nach einem Jahr, weil du kleinere Roboter brauchst. Du brauchst keine Problematik mehr, die aufwendig und teuer in der Herstellung ist. Und das sind ja dann so Sachen, die nachgelagert das Produkt auch wieder direkt mitverkaufen, wenn das sich halt schnell wieder bezahlt macht.
Hm. Ja, also wie gesagt, Storytelling funktioniert immer und es geht immer darum, so ein bisschen von der Faktenebene wegzukommen auf die emotionale Ebene. Und das kannst du halt mit Storytelling total super machen. Und ich freue mich halt immer, wenn es irgendwo gelingt und wenn Menschen merken, okay, das ist ja irgendwie ganz cool. Ja, also natürlich brauche ich Fakten, aber ich kann über Begeisterung, über emotionale Bindung kann ich das machen. Und ein Impuls ist mir immer ganz wichtig. Die Leute sagen dann, wenn ich solche Videobeispiele habe, wie das von Volvo oder andere, die ich jetzt aktuell im Vortrag habe, dann sagen die immer, ja, wir sind ja nicht Edeka, wir sind ja nicht Volvo, wir sind ja nicht Nike, wir können nicht 5 Millionen Dollar Spots drehen. Und es ist total wichtig und als Message an deine Zuhörer, glaube ich, total wichtig, dass wir sagen, du brauchst dafür nicht das große Besteck. Und übrigens brauchst du auch nicht Video zwingend.
Ja.
Also ich sage immer, erzeuge Bilder im Kopf und Bilder im Kopf erzeugen bedeutet nicht unbedingt, dass du ein Video machen musst oder eine Grafik, sondern das kannst du mit Text. Mein Lieblingsbeispiel, ich habe es schon 1000 Mal gebracht, ist aber ein 4-Wort-Beispiel. Übrigens gibt es da die Website 6wordstories.net in Amerika. Da wird die Challenge ist, mit 6 Worten eine Story zu erzählen. Und das ist total super.
Ja. Wahnsinn. Also
kannst du echt mal gucken. Ist zwar in Englisch, aber kann man sehr viel lernen. Und das 4-Wort-Beispiel, das ich immer bringe, ist Erstlingsausstattung zu verkaufen, unbenutzt. Und das lasse ich auch immer einen Moment wirken, so im Vortrag, ein bisschen länger als jetzt hier. Aber ich merke, bei manchen Leuten passiert was im Kopf. Und immer dann, wenn im Kopf was passiert, dann hat unsere Amygdala, so ein kleiner Mandelkern im Gehirn, gesagt, okay, das triggert mich gerade emotional. Und in dem Moment bist du aus der Beliebigkeitsschwelle raus. Was für dich bedeutet, du bist mit deiner Marketingbotschaft länger beim Kunde, du bist näher am Kunde, du bist emotionaler dabei, er merkt sich das und du bist überhaupt erstmal durch die Relevanzschwelle gekommen, weil 95% aller Nachrichten, die wir am Tag hören, alle Impulse gehen verloren, weil unser Gehirn explodieren würde, wenn wir uns das alles merken.
Ja.
40.000 Jahre Menschheitsentwicklung und wir haben hier immer noch 1.0 vom Gehirn, ja, da gab es kein Update. Insofern, aber die Informationsfülle ist halt enorm geworden und mit emotionalem Storytelling schaffst du es, raus aus der Vergleichbarkeit, rein in die emotionale Relevanz. Und das ist total wichtig heutzutage.
Ja, was du gerade noch gesagt hast mit diesem Rausfiltern, dass die meisten Informationen, die man durchaus verarbeitet im Hirn, halt gar nicht hängen bleiben. Fand ich auch aus der Keynote zum Storytelling ein super interessantes Beispiel. War jetzt in meinem Fall, als meine Frau und ich gedacht haben, so, es ist an der Zeit, Kinder wären jetzt klasse, um das Haus zu füllen.
Ich hoffe, du hast das ein bisschen emotionaler zum Ausdruck gebracht.
müsste ich jetzt meine Frau dazu holen,
okay, aber ich denke klar. Schon. Lassen wir das her.
Genau. Und Also kannst du ja auf alles übertragen, keine Ahnung, du bist mit dem erst bist mit der Lehre fertig, hast dein erstes Gesellengehalt und du willst dir dein Traumauto kaufen, wie auch immer, ist ja mal vollkommen egal. Mhm. Dieses Traumauto begegnet dir dann plötzlich ganz oft in deinem Alltag, genauso wie schwangere Frauen, Kinderwägen, Familien, kleine Kinder und was mit deinem. Oh, ich muss mal gerade hier nochmal kurz korrigieren, meine Kamera hat einen Geist aufgegeben. Mhm. So.
Es ist definitiv so. Du siehst dann das, was dich gerade emotional berührt. Ja? Ich nenne das auch immer so ein bisschen das Partyprinzip. Wenn du auf eine Party gehst und redest mit deinen Freunden, Bekannten, von was erzählst du? Du erzählst nicht von der normalen Semmel oder von. Du erzählst, wenn dich irgendwas begeistert hat. Du sagst, Mensch, du, der Rasenmäher, ich habe den, boah, mega. Und das ist Marketing für das Unternehmen, ohne dass die was dafür tun müssen.
Ja.
Aber das machst du eben nur, wenn dieses Produkt aus der emotionalen Beliebigkeit rausgekommen ist. Ich nenne das immer das graue Golfprinzip. Wenn du einen ganzen Tag durch deine Stadt fährst, das haben wir übrigens Uwe und Bernie auch übernommen von mir. Ja. Wenn du einen ganzen Tag durch deine Stadt fährst und siehst, also fragt hier am Abend jemand, du Felix, wie viel graue Golf hast du gesehen? Das kannst du unmöglich sagen. Du hast die alle gesehen, weil sonst hättest du ja einen Unfall gebaut. Ne? Aber die sind nicht relevant. Wenn du aber zum Beispiel jetzt irgendein bestimmtes Auto im Blick hast, was du gerne kaufen möchtest dir und du bist sozusagen emotional dahin ausgerichtet, dann kannst du am Abend sagen, Mensch, mir sind 7, 8 von denen begegnet. Ja. Oder noch besser, du hast irgendwie einen pinkfarbenen Cadillac gesehen, 56er mit einer Braut drin. Warum? Weil es Emotionen weckt. Ja. Überraschung, Freude, keine Ahnung, whatever. Und dann sagst du, Mensch, heute Mittag um 2:30, da stand ich da und da, da ist mir so ein pinkfarbener Cadillac vorbeigefahren. An den erinnerst du dich.
Ja.
Und genau das ist das Prinzip von Storytelling. Du schaffst es im Marketing, Informationen in Muster zu packen, dass Menschen sagen, daran erinnere ich mich. Und zwar ohne, dass sie es aktiv machen. Es passiert automatisch sozusagen.
Ich glaube, wir werden mit der Folge hier nicht fertig, weil wir bringen immer wieder einen neuen Punkt rein. Weil du gerade das Thema Muster sagtest. Da geht es ja auch darum, wenn du nachher Werbeanzeigen für dein Produkt schalten willst. Also ich bin, muss ich fairerweise dazu sagen, ich nutze keine Paid Ads. Aktueller Stand, vielleicht kommt dann irgendwann mal noch dazu. Also bei mir funktioniert es Gott sei Dank im Moment rein organisch. Aber wenn du jetzt Paid Ads schalten willst und keine Ahnung, du lässt dich in Canva, in Pinterest oder wo auch immer in den Ad Libraries inspirieren, auch da gilt es ja nachher, diesen Pattern Interrupt, diese Musterunterbrechung zu erzielen, weil wir einfach so viel Werbung ausgespielt bekommen. Auch da wieder ein Beispiel, in den Funnel hat mich meine Frau reingebracht, bin ich ihr heute noch dankbar, weil ich dauerhaft diese Werbung jetzt angezeigt bekomme. Da ging es darum, wenn wir mit den Kindern in den Bergen spazieren gehen, ja dann, keine Ahnung, hast einen Rucksack auf dem Rücken und dann irgendwann kann der Sohnemann nicht mehr laufen, dann will der auf die Schulter. Ja, jeder, der schon mal sein Kind irgendwie einen Berg hoch auf der Schulter getragen hat, weiß, wie sich der Nacken abends anfühlt. Und da gab es eine Firma, ich weiß noch nicht mal, wie die Marke heißt, die halt hier so Tragekissen-Dinger da, die sehen aus wie so eine Kiepe, wie eine Kraxe, aber die sitzen nur auf der Schulter, mit einer Rückenlehne, du musst das Kind nicht mehr festhalten, die Füße werden festgemacht, also diese ganzen Punkte wieder. Ja, und so Sachen, wo du dich direkt, der Einspieler war halt so ein Kind auf dem Rücken, zappelt da rum in einem Video und du denkst dir so, ja, genau wie bei mir.
Das ist mein Problem.
Ja, das ist mein Problem.
Story Zack, Listening. Da hab ich. Was ist eigentlich genau das Problem der Leute? Und nicht, was bin ich denn für ein toller Hecht?
Ja.
Was kann ich denn alles bieten? Was können denn meine Produkte, Maschinen? Natürlich, wie gesagt, es geht nicht um entweder oder. Es geht um sowohl als auch. Wir reden ja im Marketing in der Regel, gerade im Storytelling, auch um die Awareness-Phase, um es jetzt nochmal so ein bisschen faktischer zu machen.
Ja.
Also sozusagen im Trichter, im Funnel, wo die Menschen am Ende verkaufen wollen, ganz weit oben. Und da geht es einfach darum, aus der Beliebigkeit, aus der Vergleichbarkeit auch rauszukommen. Und ich kann da auch noch was sagen. Und zwar, wenn du zum Beispiel einen Shop hast, also wir haben durchaus auch schon Shops emotional aufgebaut, da baust du natürlich nicht die 40.000 Schuhseiten auf. Du kannst nicht für jeden Schuh eine Story erzählen. Aber du kannst sozusagen sagen, ich mache die Turnschuhseite oder ich mache sogar, je nachdem wie groß der Shop ist, die rote Turnschuhseite.
Ja.
Was haben rote Turnschuhe für Aspekte? Warum sind die so und so weiter und so fort? Und dann kannst du tatsächlich wirklich aus der Vergleichbarkeit raus, weil wenn du den Leuten eine Story erzählst, dann gucken die nicht mehr, gibt's den noch irgendwo oder weniger. Gibt's den noch, der jetzt hier 99,99 kostet, der Schuh, gibt's den irgendwo für 97,50 bei Idealo oder sonst wo. Sondern wenn du die Geschichte erzählst und du hast die emotional an dich gebunden, dann sind die da, dann kaufen die und dann bleiben die auch. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Also bei Shops, wenn wir da was machen, dann merken wir das eindeutig.
Da hätte ich jetzt noch eine Frage, da du ja auch so Shops oder andere Seiten umbaust, guckst du dir ja wahrscheinlich im besten Fall auch das Vorherergebnis an, den Analytics-Seiten, Zugriffszahlen oder Seiten, die Watchtime auf den Seiten. Kannst du da einen groben Prozentsatz rausbringen, was das Storytelling an reiner, ja, diese Stay on Page, also die Zeit, die die Leute auf der Seite verbringen, wie sich das verbessert?
Also ich kann dir tatsächlich keinen Wert sagen, weil es hängt extrem von der Branche ab, es hängt extrem vom Wettbewerbsumfeld ab. Es ist nicht so diese klassische Wenn-Dann-Berater-Antwort, aber wenn ich dir jetzt hier sagen würde, wir haben einen Uplift von 3%, das wäre gelogen, weil ich kann es nicht sagen. Also ich kann dir zum Beispiel sagen, ich darf jetzt den Brand nicht sagen, aber ich sage mal, bei einem sehr bekannten, wie nenne ich denn das jetzt, Sportuhren, es stimmt nicht, so Sportgeräte, Mess, du machst dir irgendwas an Arm und misst, wie weit bin ich denn gelaufen, wie viele Schritte hatte ich denn, so weiter. Für den haben wir gearbeitet und da hatten wir einen Uplift von der, also einen Uplift von der Verweildauer auf den Seiten von 18%. Einfach mal so als einen Wert, ja. Aber das ist nicht verbindlich und das ist auch nicht eine Benchmark für jeden Case. Ja, Fakt ist, du hältst die Leute länger, du kriegst die Leute emotional näher ran. Das hängt aber sehr von deinem Business Case und von deinem Produkt und so weiter. B2B, B2C etc. Das sind komplett andere Dinge dann. Fakt ist aber, es geht immer. Es gibt keinen Markt, in dem du nicht mit Storytelling, Landingpages und Performance von Landingpages besser machst. Und übrigens, auch wenn wir jetzt schon gnadenlos überziehen, aber der Punkt noch, ich weiß nicht, wer bei dir zuhört, aber wir sind ja Marketingmenschen und wir sind ja auch SEO-Agentur, also Suchmaschinenoptimierung. Wir schalten für uns auch nie Ads, also wir haben noch nie Ads geschaltet, machen es aber für Kunden. Also schon, es gibt Umfelder, da macht das Sinn. Aber was ich sagen wollte, SEO-Performance steigt auch signifikant. Weil Google natürlich zum Beispiel als Platzhirsch in Deutschland ja bewertet, wie lange bleiben die Leute auf der Seite, wie lange gehen die durch die Seite. Lesen die nur oben oder lesen die auch weiter unten? Das sind diese User Signals, ja, die über Chrome und so gemessen werden. Und wenn du eine tolle Geschichte auf einer Seite erzählst, dann bleiben die Leute da, die bleiben bis unten und nutzen dann auch den Call to Action. Das sieht Google und rankt dich deutlich höher. Ja. Also sozusagen, um es mal ein bisschen plastisch zu sagen, ist Storytelling eigentlich auch SEO. Ohne es wirklich so zu machen. Wenn du dann noch, also die Königsklasse ist dann tatsächlich, und dann bin ich auch fertig, Storytelling sozusagen auf einer Website mit SEO zu kombinieren. Also jetzt nicht diese klassischen, du verkaufst Tütensuppe und dann schreibst du in die H1, also die erste Überschrift oben, Tütensuppe von uns, weil Tütensuppe besser ist als andere Suppe, Tütensuppen jetzt hier gratis. Ja. Also das wäre so die klassische Headline, aber du kannst ja trotzdem sagen, ich baue die Story, guck, welche Keywords wichtig sind und passe die an der entsprechenden Stelle an. Und das reicht heute eigentlich schon, um sowohl SEO als auch die User zu bedienen. Und das ist total geil.
Ja, also da habe ich auch selber die Erfahrung bei meinen Kunden, dass wir halt das versuchen zu kombinieren, dass es halt nicht nur eine Überschrift ist, die halt das Keyword bedient, sondern dass wir aus der Überschrift auch direkt irgendwie mehr machen. Auch Call to Actions, dass die nicht heißen, jetzt Kontakt aufnehmen, sondern immer auf diese eigene, also ich versuche immer den Bezug auf die aktuelle Seite herzustellen, auf das aktuelle Produkt herzustellen. Mhm. Wie zum Beispiel bei dem Kunden, ich weiß nicht, ob es jetzt 1:1 so war, aber wenn du auch 33% Taktzeit einsparen willst, buche dir dein Beratungsgespräch. Also dann auch ruhig davon abweichen, dass der Call to Action nur zwei Sätze haben darf oder so.
Genau.
Oder zwei Wörter haben darf.
Bin ich komplett bei dir. Ist immer so ein bisschen eine Philosophiediskussion zwischen Storyteller-SEOs und SEOs.
Ja.
Der Hardcore-SEO sagt, jetzt anfordern auf den Button. Und wir sagen, mehr Zeit für Kuchen? Fragezeichen, jetzt anfordern, ja. Und das würde ich auf die Rasenmäher-Seite schreiben.
Ja, genau.
Und dann sage ich dir, meine Philosophie ist und meine Überzeugung, du holst die Leute damit ab. Weil Bock auf Kuchen oder Eis oder whatever, ja, mehr Freizeit hat ja jeder. Also insofern, ja, bin ich komplett bei dir.
Wie kriegen wir jetzt einen Abschluss hier in die Folge?
Ja, ich frage mich, du, ich sehe jetzt den Titel nicht für heute, aber in der Einladung hatten wir ja irgendwie auch, warum du auch auf die Bühne sollst, oder?
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, dass wir das noch so als kleinen, als kleines Ende da reinpacken. Vielleicht auch da in unserer Weiterbildung, die wir beide gemacht haben, hatte ich ja meinen ersten Speaker-Slot ergattert. Sag ich mal, wo ich mega happy drüber war, war unfassbar aufgeregt. Ich glaube, so geht es jedem, der das erste Mal die Bühne betritt. Und hatte auch noch den letzten Slot von 8 erwischt. Und da war die Meute war schon kurz vorm Kaffee trinken. Und hat super gut funktioniert. Ich habe die Keynote wirklich auf das Nötigste reduziert, habe ein Praxisbeispiel mit einbezogen, wo man halt auch direkt fühlen konnte, wie das Ganze nachher funktioniert. Habe halt eine Keynote über Video-Editing mit KI gehalten und habe halt so, bin auf DaVinci eingegangen, was da für Möglichkeiten gibt. Und vielleicht noch irgendwie ein Tipp von dir, was jetzt Keynotes betrifft, weil auch da viele sagen, da muss alles an Informationen drauf. Hast du irgendwie eine Go-To-Lösung für eine Struktur oder für einen Aufbau von einer Keynote?
Ich habe Tipps, aber keine Go-To-Lösung. Also ich habe Tipps und der Tipp ist tatsächlich, und das klingt immer alles so unfassbar platt, aber wirklich mach es einfach so, wie du dich wohlfühlst. Ja. Es gibt die Leute, die schreiben relativ viel auf die Folien. Also grundsätzlich ist viel Inhalt auf einer Folie immer schlecht. So. Ja. Das heißt, es gibt natürlich auch diese genialen Typen hier, so Sascha Lobo oder weiß ich wer, die gehen auf die Bühne, die haben 12 Folien mit 12 Worten draufstehen und machen eine Stunde Keynote, ja, komplett aus dem Brain. Ich bin, würde ich jetzt mal behaupten, so die Mitte. Ich brauche immer, ich mache für mich selbst immer so eine Art Regie in die Folien. Ja. Also ich weiß dann immer genau, wo bin ich jetzt, was kommt als nächstes. Ich mache auch nie die Referentenansicht. Ich habe auf meinem Laptop, der vorne steht, immer die gespiegelte Präsentation. Hm. Weil ich, und das ist für mich total wichtig, ich weiß, und das klingt ein bisschen unbescheiden jetzt, aber ich weiß jetzt aus wirklich hunderten Feedbacks, dass ich gut bin und dass ich die Leute auf der Bühne abholen kann.
Ja.
Aber ich bin nur gut, wenn ich sicher bin. Und deswegen ist mein Megatipp für jeden, der mal auf die Bühne will, erstens, trau dich, mach das einfach. Zweitens, üben, üben, üben. Also ja. Ich bin immer dann unsicher, wenn ich kurz vorher die Präsentation fertig habe, wenn ich nicht genau mir überlegt habe. Ich mache zum Beispiel am Samstag, jetzt am kommenden Samstag, freue ich mich total drauf. Und ich finde es auch geil, in meinem Alter nochmal so richtig so Challenges zu haben. Ne? Also ich habe jetzt am Samstag eine Challenge. Ich rede vor 300 Leuten, sind das, glaube ich. Techniker, irgendwie, ich muss nochmal genau gucken, wie die heißen. Irgendwie so Zeichner, Techniker, Industrietechniker, die alle einen Qualifikationsabschnitt gemacht haben und jetzt entlassen werden. Und die Schule hat gesagt, wir wollen mal ein bisschen was anderes machen als die übliche Keynote bei der Entlassungsfeier, so ja und dies und das, sondern machen sie ruhig ein bisschen was Provokantes. Und ich werde mit denen über KI reden, über ihren Job. Ich werde denen zu Beginn erstmal sagen, dass sie quasi jetzt ihren Job los sind, um sie mal synaptisch ein bisschen abzuholen und mal ein bisschen das Adrenalin einschießen zu lassen. Und werde natürlich Storytelling mit einbauen und werde ihnen sagen, Leute, KI nutzen, um Storytelling zu machen, sichert euch den Job. Also ihr müsst nicht, wie Lothar Matthäus sagen, Sand in den Kopf stecken, sondern ihr könnt wirklich loslegen. Und genau, und sowas finde ich total geil. Aber das kann ich nur machen. Also ich habe noch nie vor solchen Leuten gesprochen. Ich nehme mir jetzt bestimmte Fragmente meiner Keynotes, pack die so zusammen und dann muss ich das 3-4 Mal geübt haben.
Ja.
Deswegen auch da haben wir ja auch schon oft drüber geredet, das Pricing, natürlich versucht man gerne und es hängt immer auch davon ab, ob das ein Einstiegsprodukt ist oder so beim Kunden, dann macht man das günstig, aber jetzt für sowas muss man einfach sagen, da brauche ich wirklich die 4-5-6-fache Zeit des Vortrags für die Vorbereitung. Und es ist tatsächlich klar. So. Dann bin ich aber auch gut, dann hole ich die Leute ab und dann läuft das auch. Also insofern traut euch, erstens traut euch, besonders mein Appell an die Frauen, die zuhören, traut euch, auf die Bühne zu gehen, holt euch einen Mentor, holt euch jemand wie Felix oder mich gerne an die Seite, der das auch mal for free macht, um jemandem Nachwuchs eine Chance zu geben. Ich habe auch viele Kontakte zu Bühnen halt, weil ich schon so viel gesprochen habe. Also wenn jetzt jemand sagt, ich bin im Raum da und da und würde gerne mal auf eine Bühne, kann man immer mal gucken, ob man Kontakt zum Veranstalter herstellen kann. Mache ich sehr, sehr gerne, um neue Leute auf die Bühne zu holen, besonders Frauen. Und ansonsten üben, Bock auf das haben, was ihr macht und dann Augen zu und durch. Irgendwie, ja, ich sag mal so, Entwicklung passiert außerhalb der Komfortzone.
Ja. Ja.
Also zu Hause sitzen im Stuhl und nachdenken, ich würde gern mal, bringt dich nicht weiter. Machen. Ja,
definitiv. Also das wäre auch, hätte ich nicht schöner sagen können. Also machen und vor allem aus den Ergebnissen dann irgendwie lernen. Und über die Slots auf der Bühne unterhalten wir uns off-topic nochmal.
Genau.
Vielleicht hast du da einen Tipp für mich.
Also ich definitiv. Ich wüsste schon ein, zwei Bühnen für dich, die ich, sag ich dir jetzt hier, on topic, sag ich dir die zu schon.
Okay.
Also wenn du nächstes Jahr ein, zwei Speakings machen willst, hätte ich schon Ideen, wo du auftreten kannst.
Ja, mega cool.
Ja.
Sollten wir uns auf jeden Fall gleich drüber unterhalten. Dann kann man ja nochmal eine Recap-Folge machen, ob es geklappt hat.
Genau.
Wolfgang, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Du hast mich am Anfang, die Einladung.
Gerne. Du hast mich am Anfang gefragt, wie lange dauert der Spaß hier? Und ich habe gesagt, ganz selbstsicher, eine halbe Stunde sind wir durch. In der Regel wird es immer länger. Mit Uwe hatte ich knapp eine Stunde. Ich finde immer schwierig, das Ganze abzuwürgen, wenn man noch irgendwie so mittendrin ist. Von daher, vielen Dank für die Zeit.
Sehr gerne.
Dich draußen auch natürlich vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Die ganzen Links hoffe ich, dass der Wolfgang mir einmal so ein bisschen zusammenstellt. Dann packe ich die alle in die Shownotes. Wenn du den Podcast bis jetzt noch nicht abonniert hast, wäre auf jeden Fall jetzt der richtige Zeitpunkt dafür. Und in diesem Sinne noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.